sprechen wir über Mord. Mit dem Hammer am falschen Bett. Ein Täter irrt sich. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und ein herzliches Willkommen, Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo, Herr Schmidt.
Dumm gelaufen, sagt man gerne so flapsig. Richtig dumm gelaufen ist es für das Opfer im heutigen Fall. Die Sprecherin des Landgerichts wird gleich sagen, so etwas gibt es eigentlich nur im Lehrbuch. Das hilft dem Opfer aber leider nicht wirklich. Immerhin ist er nur fast ums Leben gekommen. Ziemliche Blessuren gab es aber trotzdem. Irrtümer werden in diesem Fall eine große Rolle spielen. Und hier ist der Fall noch aus einem anderen Grunde höchst Gefahr geneigt, denn die Tat ist in Altenheim passiert. In Altenheim und nicht im Altenheim, wie es schon bei unserer Redaktionssitzung teilweise wild durcheinander ging. Neuried-Altenheim in Baden-Württemberg, Landgerichtsbezirk Offenburg. Fiese Eingangsfrage, Thomas Fischer. Im Bett mit dem Hammer auf den Kopf schlagen. Passt das besser in den Ortenaukreis oder besser in ein Altenheim?
Ich war noch in beiden Lokalitäten nicht ansässig, deshalb habe ich da ehrlich gesagt keine Erfahrung und möchte jetzt auch nicht mich spekulativ äußern, weil dann der von mir genannte vielleicht beleidigt ist.
Wenn wir über dumm gelaufen und einen Fall mit einem Hammer sprechen, muss ich mich nach Ihrem rechten Daumen erkundigen. Da erspähe ich ein Pflaster. Was genau haben Sie mit dem Hammer repariert?
Nein, es war kein Hammer, sondern es war die schwere Tür meines Hotelzimmers, die ich mir heute Morgen beim hastigen Verlassen auf den Daumennagel gehauen habe.
Auch dumm gelaufen, gute Besserung. Noch einen Irrtum gilt es aufzuklären und der betrifft eine frühere Folge hier unseres Podcastes zu einem ganz ähnlichen Thema. In unserer Klassiker-Edition haben wir ja vor einiger Zeit den Fall Rose Rosal besprochen und, lieber Thomas Fischer, es gibt bahnbrechende Neuigkeiten. Rose und Rosal sind zwar mit absoluter Sicherheit beide weiterhin tot, aber nicht, weil sie gehängt oder geköpft worden wären, wie wir es in der Folge unterstellt haben. Unser Hörer Georg ist offenbar ein fleißiger Leser der Leipziger Zeitung und hat uns auf die Ausgabe vom 8. Februar 1860, das ist Seite 639 des Jahrgangs, hingewiesen und dort steht: Halle, 5. Februar. Die wegen des Mordes an dem Gymnasiasten Harnisch zum Tode verurteilten Verbrecher Rose und Rosal sind von seiner königlichen Hoheit, dem Prinzregenten, im Wege der Begnadigung mit lebenslanger Zuchthausstrafe belegt worden. Freut uns das ex post, Thomas Fischer, für die beiden? Oder ist Zuchthaus?
Selbstverständlich. Selbstverständlich. Eine Begnadigung ist immer eine schöne Nachricht. Sie sind zum Tode verurteilt und dann offenbar anschließend begnadigt worden.
So, und das ist dem lieben Hörer Georg aufgefallen. Wir danken für den Hinweis. Sie als sicher auch fleißiger Leser der Leipziger Zeitung, Ihnen ist das nicht aufgefallen. Nein, 1860 waren Sie noch nicht am Schwurgericht.
Den Jahrgang habe ich zufällig
ausgelassen.
Nicht daheim.
Ja. Aber wirklich ganz interessant ist, alles, was man so über Rose Rosal findet im Netz und auch in der Literatur, endet immer mit dem Satz, sie sind zum Tode verurteilt worden und die spätere Begnadigung hat es bisher noch nicht in die Rechtsgeschichte geschafft. Wir ändern das mit dem heutigen Podcast. Genug der Vorrede, unser heutiger Fall, wir hören rein.
Der Mann aus Heidelberg war am frühen Samstagmorgen um 3 Uhr in das Haus in Neuried eingebrochen. Er hatte in der Wohnung seine Ex-Freundin und deren neuen Partner vermutet.
Dort soll er dem schlafenden Bewohner mit einem Werkzeug mehrmals auf den Kopf geschlagen und schwer verletzt haben.
Das Kuriose an der Tat: Eigentlich hatte der Angeklagte es auf einen anderen Mann abgesehen.
Ein Beweis ist für die Staatsanwaltschaft unter anderem ein handschriftlicher Plan des Angeklagten.
So was gibt's eigentlich nur im Lehrbuch. Solche Fälle kennen wir in der Praxis selten.
Das Werkzeug ist ein Gummihammer. Der Tatplan akribisch ausgetüftelt, der Anfahrtsweg von Heidelberg nach Altenheim alles andere als kurz. Doch am Ziel geht die Tat schief. Die Fakten dazu hat Isabelle Demey und Thomas Fischer schüttelt schon jetzt den Kopf, wenn die Sprecherin des Landgerichtes sagt, solche Fälle seien selten.
Sie sind in dieselbe Frau verliebt und Rivalen im Radsport. Dass er im Sommer 2020 erst die Geliebte an seinen Nebenbuhler verliert und ein Jahr später gegen ihn auch noch beim Radrennen unterliegt, ist für den 63-Jährigen zu viel. Als sein gleichaltriger Konkurrent ihn nach der Niederlage dann als Flasche beleidigt, beschließt er, seinen lang gehegten Plan in die Tat umzusetzen. In der Nacht auf den 24. Juli 2021 fährt er aus Weinheim, wo er mit seiner Ehefrau lebt, ins 150 Kilometer entfernte Neuried im Ortenaukreis und klettert über eine mitgebrachte Leiter auf die Terrasse im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Der 63-Jährige trägt Handschuhe, Wollmütze und eine Maske vor dem Gesicht, drückt die Terrassentür auf und geht ins Schlafzimmer. Dort schlägt er mit einem Gummihammer mehrmals auf den Kopf des schlafenden Mannes ein. Eine Frau, die mit im Bett liegt, verletzt er am Arm. Der Mann erwacht und versucht, die Schläge abzuwehren. Als er die Stimme seines Opfers hört, erkennt der Täter seinen Irrtum. Er hat sich im Stockwerk geirrt und steht am falschen Bett. Er bittet sein schwer verletztes Opfer um Entschuldigung und läuft weg. Sein Rivale ahnt schnell, wer hinter dem Angriff auf seinen Nachbarn steckt. Wenige Stunden nach der Tat wird der 63-Jährige festgenommen. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen versuchten Mordes. Im Januar 2022 beginnt vor dem Landgericht Offenburg der Prozess. Im Haus des Angeklagten haben die Ermittler einen Tatplan gefunden. Bereits kurz nach dem Ende seiner Affäre hat er in Stichpunkten einen 7-Phasen-Plan entworfen. Für das Gericht geht daraus hervor, dass der 63-Jährige seinen Rivalen zunächst durch Schläge mit dem Hammer betäuben, ihn dann ans Bett fesseln und misshandeln wollte. Im Anschluss habe er die Wohnung nach Dopingmitteln durchsuchen wollen, weil der Angeklagte überzeugt gewesen sei, dass sich die Überlegenheit seines Konkurrenten im Radsport nur durch Doping erklären lasse. In Phase 7 seines Planes habe er den Mann dann an einem anderen, unbekannten Ort töten wollen. Der Angeklagte bestreitet im Prozess jede Tötungsabsicht. Er habe seinen Rivalen lediglich zu einer Aussprache zwingen wollen. Da er sich ihm körperlich unterlegen fühlte, habe er ihn mit den Hammerschlägen zunächst betäuben wollen. Er habe aber nie vorgehabt, ihn zu töten. Das Gericht glaubt ihm nicht. Dass er jedoch bereits mit Tötungsabsicht auf den Kopf des Schlafenden einschlug, kann die Kammer nicht feststellen. Zugunsten des Angeklagten geht sie davon aus, dass er sein Opfer tatsächlich zunächst nur zur Rede stellen wollte. Das Gericht wertet die Hammerschläge daher nicht als Mordversuch. Dass er sein Opfer nach den Schlägen ans Bett fesseln wollte, wertet es als versuchte Freiheitsberaubung. Am 13. April 2022 wird der Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter Freiheitsberaubung zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten verurteilt.
Dumm gelaufen, sag ich nochmal. Thomas Fischer, fangen wir vielleicht doch bei Ihrem Kopfschütteln gerade eben an, als die Sprecherin des Landgerichtes sagte, sowas gibt's eigentlich nur im Lehrbuch. Sowas ist in der Praxis eigentlich selten. Mir ist sofort aufgefallen, diese Tür verwechselt und leider falsch reingerumpelt Fälle, die kenne ich vor allen Dingen von polizeilichen Spezialeinheiten. Da passiert das jetzt nicht dauernd, aber ab und an und sorgt dann immer für gehässige Schlagzeilen in der regionalen Presse, wenn sich das SEK im Stockwerk oder in der Tür irrt und die völlig falsche Familie morgens um 6 aus dem Schlaf schreit. Welche Fälle haben Sie vor Augen?
Nein, ich hatte eigentlich weder Gummihammer noch SEK-Fälle jetzt vor Augen, sondern habe mir nur gedacht, das ist im Grunde genommen ein, wenn auch etwas skurriler, im Ablauf dann ja auch bizarrer Irrtumsfall. Und Irrtümer gibt es so viel wie Sandkörner am Meer. Man kann sich in der Tür irren, in der Person, im Motiv, in irgendwelchen Eigenschaften, irgendwelcher Gegenstände und so weiter. Insoweit ist der Fall natürlich schon speziell aufgrund seiner konkreten Konstellation und konkreten Ablaufs. Als Irrtumsfall ist er jetzt, finde ich, nicht so besonders.
Er ist ein bisschen ähnlich so von der grundsätzlichen Irrtumsfrage wie der Fall Rose Rosal und doch ganz anders. Auf Rose Rosal würde ich ganz kurz nochmal eingehen wollen. Den hatten wir ja vor einigen Folgen als Klassiker des Strafrechts besprochen. Daraufhin hat sich unser geneigter Hörer Herr Lehmann aus Berlin, ich bin nicht ganz sicher, ob es der wahre Name ist, gemeldet und darauf hingewiesen, dass Sie davon gesprochen haben, dass die versuchte Sachbeschädigung nicht strafbar ist. Da winken wir sofort mit der weißen Fahne und sagen...
ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Die versuchte Sachbeschädigung ist in der Tat strafbar. Ich hatte eine Diskussion um die kritische Beurteilung der versuchten Sachbeschädigung in Erinnerung und war von Ihrer Frage dann so überrascht, dass ich diesen bedauerlichen Anfängerfehler dann leider herausgeplaudert habe. Also der Hörer hat vollkommen recht. Andere werden es auch gemerkt haben. Die versuchte Sachbeschädigung ist strafbar. Es ging ja damals darum, solche Irrtumsfälle irgendwie zu erklären. Und die Erklärung war richtig, aber das Beispiel war falsch.
Dann jetzt zu unserem Gummihammer. Fangen wir zuerst mit dem falsch getroffenen Menschen an. abgesehen von dem Albtraum, den man sich vorstellen kann, dass da plötzlich mitten in der Nacht jemand mit einem Gummihammer auf einen eindrischt. Die Kammer hat das nicht als Tötungsversuch gesehen. Da sind wir eigentlich wieder bei der Parallele zu Rosa Rosal, oder? Weil genau diesen Mann wollte er ja nicht töten.
Das ist die Parallele. Der Unterschied zu Rosa Rosal ist natürlich, dass es hier keinen Hintermann gibt. Also der Angeklagte war ja nicht von jemand Dritten angestiftet oder zur Tat bewegt worden, sondern war in eigener Person Erfinder des Tatplans und Ausführender.
Selbstirrender.
Genau. Und irrte sich halt im Objekt seiner Handlung, aber er irrte sich nicht darin, dass er es mit einem Menschen zu tun hatte. Also er wollte nicht eine im Bett liegende Schaufensterpuppe auf den Kopf schlagen, sondern er wollte die im Bett liegende konkrete Person auf den Kopf schlagen. Er irrte sich nur in deren Identität, das ändert aber am Tatvorsatz nichts.
Weil er einen anderen Menschen schwer verletzt hat.
Das Rechtsgut ist halt das Leben oder die körperliche Unversehrtheit eines anderen Menschen und er wollte den vor ihm liegenden Menschen treffen, das hat er auch getan.
Ja, bezogen auf den eigentlichen Konkurrenten, den er treffen wollte, ich nehme es mal vorweg, hat das Landgericht keinen Mordversuch gesehen. Die haben argumentiert, es gab ja diesen 7-Phasen-Plan, wäre ja völlig unklar gewesen, wie das alles weitergegangen wäre. Es ging ja erstmal nur quasi um das Überwältigen. Und bis es dann möglicherweise zur Tötung des Opfers gekommen wäre, hätte noch so viel passieren können, dass man bei dieser ersten, vielleicht nicht die erste, aber jedenfalls bei dieser Phase am Bett noch nicht von dem fertigen Tötungsdelikt ausgehen kann. Hat Sie das überzeugt?
Das hat mich überzeugt, ja. Nach kurzem Nachdenken, aber dann doch, sagen wir mal, nachhaltig überzeugt.
Weil da so viel anderes noch hätte passieren können. Ich habe mich gefragt.
Ja, und auch aus anderen Gründen. Es hätte noch viel passieren können. Vor allen Dingen hätte noch viel passieren sollen. Man kann auch ganz vorne anfangen. Wenn ich jemanden mit dem Hammer erschlagen wollte, würde ich mir ja keinen Gummihammer aus dem Baumarkt holen, sondern da würde ich mir einen ordentlichen Zimmermannshammer besorgen. Oder was anderes entsprechend gefährlich ist, aber jedenfalls nicht so ein Hartgummihammer. Das spricht ja doch eigentlich alles dafür, dass er jedenfalls nicht ein unmittelbar tödliches Werkzeug einsetzen wollte. Bis man mit so einem Gummihammer jemanden den Schädel zertrümmert, muss man anders vorgehen wie mit anderen gefährlichen Werkzeugen. Also das spricht schon mal dafür. Gegen den Tötungsvorsatz spricht dann auch so die Unklarheit eines Plans, wenn der einen Tötungsvorsatz vorgelegen haben sollte, schon in diesem Moment. Also da liegt ja jetzt noch die Ehefrau, glaube ich, des Opfers daneben, die dann auch aus Versehen noch verletzt wird. Was will er mit der machen? Ja, die wird ja jetzt das Erschlagen ihres Ehemanns nicht verschlafen wahrscheinlich. Ja. Will er die auch umbringen? Warum? Wie ist das alles geplant? Und das hängt ja mit diesem, sagen wir mal, doch bizarren Tatplan zusammen, den er da extra sich aufgeschrieben hat. Und wenn ich da jetzt nochmal einen Blick werfe auf die Feststellung im Urteil, da heißt es Phase 7, Untertitel Finale, dafür wurden vorgesehen Schere, Spaten, Schrägstrich Rechen, Benzin, Anzünder, Beschleuniger. Würde ich jetzt mal als geübter Krimischauer annehmen. Damit ist gemeint, dass er die...
Anzünden und vergraben.
Dass er jedenfalls da jemanden erst eingraben und dann das Laub darüber oder das Streu oder was auch immer, den Waldboden über ihn zusammenrechen und das finstere Grab verbergen wollte. Und dass er dann auch irgendwas verbrennen wollte, entweder die Leiche oder was auch immer. Jedenfalls, dass er mit Spaten und Rechen da in der Wohnung vorgehen wollte, ist ja fernliegend. Es sollte auch noch die Dopingkontrolle stattfinden unter Phase 5, Pause. Das wird als Pause bezeichnet, ja. Und dann die Vorbereitung mit dem Gurt, die Absicht, das Opfer ans Bett zu fesseln und dann irgendwie da eine Dopingkontrolle der Wohnung durchzuführen, spricht ja alles dafür, dass da noch jede Menge Zwischenphasen geplant waren, und zwar nicht vor Ort wahrscheinlich, sondern irgendwo anders. Und das führt halt dann zu der Frage, war im Moment des ersten Schlags, darauf kommt es ja an, hat er da schon zur versuchten Tötung angesetzt? Ist ein unmittelbares Ansetzen zur Tötung? Das könnte man dann annehmen oder wäre dann anzunehmen, wenn der Täter meinte, im unmittelbaren Fortgang der Geschehnisse solle es dann zur Tötung kommen. Kann man natürlich sagen, das ist jetzt der erste Schlag und danach werde ich dich jetzt so lange weiter quälen, bis du tot bist oder so. Ja, ich werde dich jetzt erstmal verletzen, dann werde ich das aus dir rausprügeln und dann bringe ich dich um in diesem Schlafzimmer. Da würde man wahrscheinlich eher dazu neigen zu sagen, das ist jetzt keine bloße Vorbereitung mehr, sondern das ist schon das Ansetzen zur Tat. Das hat das Landgericht ja angenommen im Hinblick auf Freiheitsberaubung. So wurde es festgestellt, er will den betäuben.
Überwältigen, ja.
Überwältigen, betäuben und dann im betäubten oder überwältigten Zustand ans Bett fesseln. Da hat das Landgericht angenommen, dieses Schlagen mit dem Gummihammer auf den Kopf war schon das Ansetzen zur Freiheitsberaubung, weil es unmittelbar darauf folgen sollte, sozusagen, es war die Einleitung der Fesselung. Während eine mögliche Tötung, die er nach den Indizien vielleicht geplant hatte oder auch wahrscheinlich geplant hatte, da kann man halt nicht feststellen, dass er dazu schon unmittelbar angesetzt hatte. Es kann sein, dass sie an einem ganz anderen Ort stattfinden sollte, dass er das Opfer in bewusstlosem oder auch in wachem Zustand irgendwohin verbringen wollte und dann dort töten. Spricht auch was dafür. Also es war unklar und wenn etwas so unklar ist, kann man es nicht einfach zu Lasten des Angeklagten feststellen.
Ich stimme bei ganz vielen Punkten zu, allem voran, dass dieser Sieben-Phasen-Plan vollkommen absurd und von gekränkter Eitelkeit an den unterschiedlichen Punkten, Verlust der Partnerin, Niederlage im Sport, also das ist schon bemerkenswert männlich wehleidig, finde ich. Aber ganz am Anfang, da stört mich immens auch ihre Einschränkung, es ist ja nur ein Gummihammer gewesen, also abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht möchte, dass mir nachts jemand mit irgendwas auf den Kopf haut, aber auch ein Gummihammer, das ist für mich doch potenziell wirklich lebensgefährlich. Unterschätze ich da meinen eigenen Dickkopf, dass man da mit dem Gummihammer drauf rumtrommeln kann und ich da nicht zwangsläufig wirklich in lebensbedrohliche Zustände komme?
Ja, lebensbedrohlich ist das schon. Deshalb würde ich mal sagen, ist die gefährliche Körperverletzung auch auf die Variante lebensgefährliche Behandlung gestützt und nicht nur gefährliches Werkzeug, würde ich jetzt mal so spontan sagen.
Wegen des fehlenden subjektiven Momentes Tötungswillen sind wir nicht.
Natürlich kann es sein, es ist alles immer möglich. Aber natürlich muss man überlegen, hat der möglicherweise, weil er weiß, er hat da einen relativ schweren Gummihammer. Ich nehme jetzt mal an, das ist so ein Ding mit so einem faustgroßen Kopf, Gummikopf.
Ich habe an Campingurlaub gedacht, ja, so.
Ja, so sowas. Hat er jetzt vielleicht bedingten Vorsatz und denkt, na gut, ich schlage jetzt mal drauf und wenn er dann tot ist, soll es mir auch recht sein. Diese Plansachen sprechen ein bisschen dagegen, ja, dass er das wirklich meint. Und deshalb halte ich auch die Wertung dann letzten Endes für mindestens hinnehmbar. Also mich hat sie ehrlich gesagt eher überzeugt. Was Sie gesagt haben, skurril, das ist ja in der Tat so, das ist ein völlig bizarres Verhalten und eine bizarre Durchführung auch. In der zusammenfassenden Kurzbericht am Anfang ist noch ein wichtiges Detail, in Anführungszeichen ein wichtiges Detail ausgelassen worden, was nochmal zeigt, dass der Angeklagte jetzt auch, sagen eine erstaunliche Persönlichkeit ist. Er ist ja, nachdem das Opfer aufgewacht war, die Frau dann auch, großes Geschrei, das Opfer blieb nicht im Bett liegen, sondern versuchte sich zu wehren, wurde dann nochmal 5-mal auf den Kopf geschlagen. Dann erkannte der Täter, dass das Opfer nicht das von ihm beabsichtigte Opfer war. Dann sagte er, oh, tut mir leid, bitte entschuldigen Sie das, ich werde Ihnen Schmerzensgeld zahlen. Ich bin gerne bereit, mich erkenntlich zu zeigen. Und dann verließ er fluchtartig die Wohnung, rannte in dem Haus wieder runter und versuchte rauszugehen. Allerdings war unten die Haustür abgeschlossen. Deshalb lief er wieder in den zweiten Stock hoch und pochte wieder an die Tür seines Opfers. Der machte zunächst nicht auf, dann warf er sich mit ganzer Wucht dagegen, das Türblatt splitterte, dann machte der Verletzte das falsche Opfer die Tür von innen wieder auf, im Schockzustand, dann stürzte der Täter wieder in die Wohnung, kletterte aus dem Schlafzimmerfenster wieder raus und verschwand im Dunkeln. Also das muss man auch erstmal bringen.
Ist so ein bisschen Louis de Finet-artig.
Ja, das muss man erstmal bringen. Ja. Und das macht die Sache natürlich irgendwie völlig bizarr, muss man sagen. Ja. Und der Rest hat ja auch lauter Sachen, wo man also Mühe hat, jetzt mal abgesehen davon, dass die armen Opfer da in Todesangst versetzt werden und schwer verletzt werden, der eine jedenfalls, aber auch andere Sachen, also mit zum Beispiel der neue Freund seiner Ex-Freundin oder was auch immer und großer Sportkonkurrent, er war ja irgendwie Radsporttrainer nach seiner Berufstätigkeit und hat dann an irgendwelchen Hobbyrennen da teilgenommen und diese schreckliche Beleidigung, die fand nicht nach dem Sieg des anderen statt, sondern während der andere an ihm vorbeizog. Biografisch kann ich erwähnen, dass ich früher jahrzehntelang Radsport betrieben habe. Und jetzt muss man sich halt vorstellen, man kämpft da am Berg mit letzter Kraft, dann zieht der Konkurrent vorbei, dreht sich um und sagt, du Flasche, das ist schon harter Tobak, ja. Und wenn er einem auch noch vorher die Freundin ausgespannt hat, ja. Also da kann man dann schon mal stinkig sein, aber dann an solchen bizarren Plan zu entwickeln, da muss man ja auch also wirklich richtig schräg drauf sein.
Ja. Aus meiner Perspektive muss man aber auch richtig schräg drauf sein, solche Berge. Aber gut, das würde jetzt zu weit führen. Wenn wir über das eigentlich geplante Opfer sprechen, dann, ich hatte das eingangs schon gesagt, hat hier das Schwurgericht kein Tötungsdelikt angenommen, eben mit diesem Wiederverweis auf diesen 7-Phasen-Plan. So viel wäre noch zu tun gewesen und es wäre einfach nicht mit der notwendigen Sicherheit zu sagen, dass das alles zwangsläufig auch so passiert wäre. So habe ich das Urteil verstanden. Mich aber gleichwohl gefragt, der Tötungsversuch beginnt doch mit Phase 1, wenn dieser Plan von 1 bis 7 dieses Endziel Tötung hat. Wieso kommt man dann dahin, unterwegs zu sagen, es ist nicht zwangsläufig sicher, dass das alles so durchgezogen worden wäre, obwohl es derart präzise, detailliert und mit viel krimineller Energie und viel krimineller Gedankenenergie geplant worden ist?
Ja, ob wir das jetzt aus der Perspektive des eigentlich vorgesehenen Opfers oder aus der Perspektive des irrtümlich dann ausgewählten Opfers sehen, ist egal. Das gilt ja für beide gleich. Wenn das Opfer im Bett gelegen hätte, also das von ihm gemeinte Opfer, ja also nicht im zweiten Stock, sondern in die Dachgeschosswohnung im dritten Stock geklettert wäre, wäre die Sache nicht anders.
Bei dem falschen Opfer könnten wir immer über Rücktritt reden. Er merkt es, hört auf.
Nein, man kann bei jedem Opfer über Rücktritt reden. Es kommt ja zunächst mal darauf an, ob überhaupt ein Mordversuch vorliegt. Das Landgericht hat ja nicht deshalb nicht wegen Mordversuchs verurteilt, weil er zurückgetreten ist. Sondern sie haben gesagt, es liegt schon gar kein Vorsatz vor zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und der Versuch ist strafbar nach § 22, wenn der Täter nach seiner Vorstellung von der Tat, so heißt es im Gesetz, zur Tat unmittelbar ansetzt. Ja, Vorstellung von der Tat kann man drüber streiten, das ist schon das erste Mal, ja, hat er jetzt eine Vorstellung von der Tat, aber vor allen Dingen hat er unmittelbar angesetzt. Und dieses unmittelbar muss man schon ernst nehmen. Anders wäre es, also um das jetzt, wie soll ich sagen, nochmal beispielhaft zu erklären, wenn jemand eine Person entführen will, um sie später zu töten, dann ist die Entführung nicht schon der Ansatz zum Tötungsversuch, sondern die Entführung ist halt die Entführung. Und das Ansetzen zur, was weiß ich, Geiselnahme oder erpresserischen Menschenraub oder was auch immer und ist auf jeden Fall natürlich auch das Ansetzen zur Freiheitsberaubung. Aber wenn man sagt, und dann werde ich dich irgendwo in eine entlegene Waldhütte bringen und dort werde ich dich dann übermorgen töten, dann fängt das Töten halt nicht schon mit dem Klopfen an der Tür an zur Entführung, sondern das Töten fängt an, wenn er das Tötungswerkzeug in die Hand nimmt und sagt, jetzt geht's los. Und das Landgericht hat festgestellt, dieses auf den Kopf schlagen war jedenfalls, oder das könnte man auch schon sagen, das Einsteigen in die Wohnung ist schon der Mordversuch. Ja. Ist aber nicht so, weil es noch kein unmittelbares Ansetzen ist. Hier konnte man noch dazu sagen, das ist insgesamt ein Gesamtplan, der sich über einen längeren Zeitraum erstrecken könnte. Wie lang der Zeitraum sein sollte, ist ja geht ja daraus auch nicht hervor. Und da kann man immer sagen, da sind noch so viele Zwischenschritte, dass der Täter, selbst wenn er so eine allgemeine Planung hat, sich nochmal konkret entschließen muss. Also zu sagen, jetzt nach dieser alten Formel, sogenannte Franksche Formel, jetzt geht's los mit dem Töten. Nicht mit dem Entführen, nicht mit dem Fesseln, nicht mit dem Schlagen, sondern mit dem Töten geht's jetzt los. Da kann man sagen, es ist nicht ausgeschlossen, liegt vielleicht sogar auch eher nahe, dass da noch so gewisse Vorbehalte waren vor dem letzten Schritt. Ja, wie tötet er ihn ganz genau jetzt? Will er ihn mit dem Hammer erschlagen? Er bräuchte ja wahrscheinlich noch ein ganz anderes Werkzeug. Ist ja nicht festgestellt, dass er vorhatte, mit diesem Hammer jetzt diese Tat zu vollbringen. Ja, also ich will sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine sichere Überzeugung davon, dass der Angeklagte gedacht hat, im unmittelbaren Fortgang meines Handelns jetzt werde ich den töten. Das ist halt nicht festgestellt worden. Und dann muss man halt sagen, dann ist halt ein unmittelbares Ansetzen zur Tat nicht gegeben. Wenn überhaupt schon ein Tötungsvorsatz, ein Tötungsplan vorgelegen hat. Denn auf den Vorsatz schon beim ersten Schlag kommt es da ja nur mittelbar an. Mhm. Je nachdem, wie man das entscheidet. Es handelt sich also nach der Auffassung des Landgerichts um eine klassische Vorbereitungstat. Bei der Strafbarkeit des Versuchs kommt es immer darauf an, wann beginnt der Versuch, der strafbare Versuch. Und das sagt halt der § 22, er beginnt mit dem unmittelbaren Ansetzen zur Tat nach dem Vorsatz des Täters. Kommt also darauf an, was denkt der Täter, wann geht's los.
Die innere Schwelle des Jetzt geht's los ist überschritten.
Ganz genau. Und alles, was vorher ist, ist Vorbereitungshandlung. Die kann zwar auch schon strafbar sein, Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Entführung, was auch immer, ist aber halt noch nicht das Ansetzen dann zur eigentlichen Tötungstat.
Ketzerische Frage. Wir haben diesen 7-Phasen-Plan, der uns viel über den Täter sagt, der die ganze Skurrilität dieses Falles nochmal herausarbeitet. Aber wem hilft dieser schriftlich vorliegende Plan jetzt? Ich denke, die Kriminalisten, die
Polizei wird erstmal gesagt, boah, spannend, hier ist der Plan. Aber wie Sie es jetzt so schildern, habe ich fast den Eindruck, dass wir diesen schriftlichen Plan haben. Hat jetzt am Ende eher dem Täter geholfen, dass das Landgericht zu einer Wertung gekommen ist, die für ihn ganz günstig ist. Und wenn wir diesen schriftlichen Plan so nicht hätten und antizipiert worden wäre, was er vorgehabt hätte, hätte es möglicherweise für ihn schlechter ausgesehen, oder ist das zu spekulativ?
Das ist spekulativ, vielleicht nicht zu spekulativ, aber es ist spekulativ. Dieser Plan enthält ja teilweise kryptische Abschnitte und Phasen. Phase 2, Handycheckfahrt, lautet plus 1 Kilometer Schlüssel suchen, Alkohol, CD, Spucke, USB-Stick. Unklar, ne, muss man sagen.
Erinnert an die Hagmeier-Papiere.
Wofür er die Spucke jetzt braucht und den USB-Stick verwenden will, weiß man, das sind ja irgendwie ganz seltsame, kleinkariert und so, wie soll man sagen.
Es sagt nur dem Täter was und der Täter so hat sich Gedanken gemacht. Erscheinende,
ja, aber es ist ja, ist schon richtig, dass er halt, dass
er wollte vielleicht es nicht vergessen.
Genau, das ist eine Einkaufsliste sozusagen. Oh, ja, das genau. Ist eine, das, was brauche ich alles?
Ja? Strom abstellen vor Urlaub, so.
Ganz genau, ja. Dass man jetzt, wenn man eine Leiche vergraben will, vorher auf einen Zettel schreibt, spart, das ist ja, es hat ja was, ne? Es ist relativ unwahrscheinlich, dass man ausgerechnet den Spaten vergisst, wenn man beabsichtigt, eine Leiche verschwinden zu lassen oder zu vergraben. Aber gut, er macht sich halt eine ordentliche Liste, weil er ist vielleicht vergesslich.
Und ein Finanzbeamter von Beruf könnte sein.
Benzin, zweitens Anzünder und drittens Beschleuniger. Benzin ist ja der Brandbeschleuniger.
Ja.
Was will er sonst beschleunigen?
Ja, ich hatte einen fiesen Gedanken. Es gibt doch in Gartenmärkten solche Kompostbeschleuniger. Sollte das vielleicht noch ins Erdreich, bevor man zugräbt?
Aber da sieht man schon, die Welt ist groß, die Spekulationsbreite ist gewaltig. Also könnte sein. Vielleicht gibt es auch noch andere Beschleuniger irgendwo auf der Welt. Aber was dieser Angeklagte jetzt mit erstens Benzin und zweitens Beschleuniger genau wollte, weiß man nicht.
Wir haben im Studio hier einen Beschleuniger. Wir können mich jetzt so beschleunigen, dass ich klinge wie Mickey Mouse. Aber na gut, wir gleiten ins Unernste.
Oder CD-Beschriftung. Was will er uns damit sagen? Stöpsel, Vaseline. Ja. Mit Augenbinde und Plastikfolie, gut, da kann man was anfangen. Kabelbinder weiß man auch.
Klar, und da bin ich dann gar nicht so weit weg zu sagen, okay, er wollte nicht sofort töten. Das wird eigentlich deutlich.
So kann man es, glaube ich, lassen, ja.
Ja. Mhm. Ist es strafbar, einen Mord so penibel zu planen? Ganz platte Frage.
Nein.
Das ist alles noch in Gedanken, das ist alles noch fern
ja, der das Tat. Ist das ist die Vorstellung von der Tat, von der Paragraph 22 spricht. Die kann man sich ja machen und kann sich daran erfreuen, dass man sich es genau ausmalt. Man darf das auch gerne aufschreiben und hinterher behaupten, es sei der Plot eines neuen Hörspiels gewesen. Aber das ist alles nicht strafbar, solange man nicht, nochmal Paragraph 22 zitiert, unmittelbar zur Tat ansetzt. Also sagt, jawohl, jetzt geht's los.
Bei der Freiheitsberaubung, da haben wir den Versuchsbeginn festgestellt im Urteil. Aber hat die Freiheitsberaubung denn da schon tatsächlich angefangen? Er ist noch in seiner eigenen Wohnung. Da ist sowas wie ein Gerangel mit allen Absurditäten, die Sie eben schon besprochen haben. Wo ist da der Beginn der Freiheitsberaubung, habe ich mich gefragt.
Also die Freiheitsberaubung soll ja darin bestehen, dass das Opfer mit Kabelbindern oder einem Seil oder beidem gefesselt an der Fortbewegung gehindert wird. Freiheitsberaubung ist die Verhinderung der örtlichen Fortbewegung. Das kann man machen, indem man die Tür abschließt und das Opfer einsperrt. Nach alter Rechtsprechung kann es sogar sein, wenn Fenster oder Tür offen stehen, also insbesondere das Fenster. Klassische Entscheidung, glaube ich, des Reichsgerichts. Wenn man einem Gerichtsvollzieher, der gerade dabei ist, die Pfandsiegel in der Wohnung aufzukleben. Den sogenannten Kuckuck aufzukleben, wenn man den einsperrt, aber das bei offenstehendem Fenster und draußen steht die Dorfbevölkerung bewundert den Einsatz der Obrigkeit, dann ist es einem ehrenhaften Gerichtsvollzieher aus Ehrengründen nicht zumutbar, das Reichsgericht, glaube ich, gesagt, aus dem Fenster zu krabbeln, um sich aus dieser misslichen Lage zu befreien. Das heißt, der ist freiheitsberaubt, obwohl das Fenstersperrangelweit offen steht.
Und es noch keine Handys gab und keine Fotos gemacht worden.
Ganz genau. Also das, solche Sachen kommen schon vor. Wenn es dem Opfer unzumutbar ist, einen bestimmten Fluchtweg zu wählen, ist der freiheitsberaubt. Natürlich kann man auch aus dem zweiten Stock vom Balkon springen, aber man ist, wenn man da oben eingesperrt ist, trotzdem freiheitsberaubt. Also man kann auch in der eigenen Wohnung freiheitsberaubt sein, zum Beispiel, wenn man gefesselt wird. Und Das ist jedenfalls die Vorstellung, so hat das Landgericht festgestellt, die Vorstellung des Täters vom Ablauf der Dinge. Die Schläge auf den Kopf dienen nicht der Tötung, sondern er sagt, ich will den jetzt fesseln, weil ich dann noch irgendwas mit ihm vorhabe. Verhören, Dopingkontrolle, weiß der Kuckuck. Und deshalb muss man jetzt sagen, wie beginnt denn das Fesseln? Wie beginnt diese Freiheitsberaubung, die er benötigt, um seine weiteren Pläne dann sukzessive umzusetzen? Die beginnt nach der Vorstellung des Täters damit, dass er den erstmal mit einem Hammerschlag auf den Kopf betäubt. Das ist der Beginn der Freiheitsberaubung, weil er sagt, im unmittelbaren Fortgang, der will ihn ja jetzt nicht erstmal bewusstlos schlagen, dann wieder aufwachen lassen und dann vielleicht später mal fesseln, sondern er will den bewusstlos schlagen und dann fesseln. Und das bedeutet, nach seiner Vorstellung beginnt das Fesseln oder die Freiheitsberaubung mit dem ersten Schlag auf den Kopf. Deshalb ist das so angenommen worden. Während die Tötung bestenfalls später oder schlimmstenfalls später stattfinden sollte.
Ein schöner Fall, oder? Wenn wir das mal bei allem Respekt für die Schmerzen und Schäden der Opfer sagen. Aber hat doch eigentlich wirklich eine Menge Interessantes.
Der Fall ist auf seine Weise natürlich spektakulär und natürlich auch ein bisschen bizarr, rechtsdogmatisch. Natürlich, wie ich am Eingang schon sagte, jetzt nicht völlig überraschend, ist auch nach meiner Ansicht zutreffend gelöst worden vom Landgericht. Also ich glaube, er hat 3 Jahre, 3 Monate oder 3,6 gekriegt.
3,3.
Oder 3,3 für die gefährliche Körperverletzung und die versuchte Freiheitsberaubung. Das kann man so sehen.
Sollten wir noch einen Satz dazu verlieren, dass die Staatsanwaltschaft 7,5 Jahre wegen versuchten Mordes und die Verteidigung eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung gefordert hat. Das Problem hatten wir besprochen mit dem versuchten Mord. Aber zwischen 7,5 und Bewährungsstrafe bei 3,3 rauskommen, klingt so ein bisschen wie Gebrauchtwagenkauf, oder? Aber es ist das Ergebnis der Hauptverhandlung.
Das muss man getrennt sehen. Also die Staatsanwaltschaft war auch in der Hauptverhandlung noch davon überzeugt, kann man ja auch sagen, ist ja nicht unvertretbar. Sie haben ja auch gute Gründe dafür genannt. Die kann man durchaus haben und auch vortragen und auch weiter vertreten. Die Staatsanwaltschaft war der Ansicht, dass er einen versuchten Mord begangen hat. Beim versuchten Mord kann ja sogar lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden. Ich weiß nicht, ob irgendwie eine Schuldminderung vorgenommen wurde oder angenommen wurde, das ist mir jetzt unbekannt, glaube eigentlich nicht. Deshalb wäre, wenn man aus der Sicht der Staatsanwaltschaft das sieht, jetzt 7 Jahre schon kein besonders harter Strafantrag, ne? Um das mal so zurückhaltend auszudrücken. Wenn man der Ansicht ist, er wollte den schon beim ersten Schlag in den Schädel zertrümmern, dann hat das Opfer ja einfach nur so richtig Glück gehabt. Und dann ist 7 Jahre...
7,5, ja genau.
7,5 ist dann völlig angemessen
natürlich. Die Staatsanwaltschaft sieht Gummihammer ungefähr so kritisch wie ich.
Also kann man nichts dagegen einwenden, gegen den Strafantrag. Und aus der Sicht der Verteidigung, die sagen natürlich, ja, das ist selbstverständlich, ist der arme Mandant vollkommen ohne jeden Arg, was die Tötung eines Menschen betrifft, sondern er wollte den halt nur mal ein bisschen betäuben und fesseln. Und dann hat er ihm halt mit diesem gefährlichen Werkzeug auf den Kopf, leicht auf den Kopf geschlagen und hat ihn verletzt. Und das ist dann halt den gefährlichen Körper verletzt. Und dann kann man sagen, ja, der ist ja unbestraft und er hat sich als Jugendtrainer im Radsport verdient gemacht und außerdem die arme Freundin und er ist schwer geschlagen und einsam. Und dann auch noch so schwer beleidigt zu werden beim Radrennen, das ist alles Schuldminderungsgesichtspunkte. Nach langem Hin und Her kriegt er dann halt 2 Jahre. Da kann man sagen, so, und jetzt kommt die entscheidende Frage, kann man das zur Bewährung aussetzen? Und zufällig ist ja 2 Jahre genau die Grenze, bis zu der man eine Freiheitsstrafe zur Bewährung aussetzen kann. Also es wird immer gesagt, nach der Systematik muss ein Gericht bei der Strafzumessung immer zunächst die Strafe bestimmen und zwar völlig unabhängig von der Bewährungsfrage. Diese Bewährungsfrage findet überhaupt erst Eingang in die Überlegungen eines Gerichts, wenn die Strafe schon bestimmt ist. Und erst dann kann man feststellen, kann man diese Strafe wohl noch zur Bewährung aussetzen und dann müsste man darüber nachdenken. Dass ich das so ein bisschen ironisch formuliere, drängt schon auf, dass man sagen kann,
kann man gar nicht gedanklich
in der Praxis, trennen, ja. Erstens kann man es nicht trennen und zweitens tut man es auch nicht. Ja. Schon beim Antrag der Verteidigung wird gesagt, ich beantrage die Verhängung einer noch zur Bewährung aussetzbaren Freiheitsstrafe. So ist eine übliche Formulierung. Und das Gericht überlegt sich auch, kriegt er jetzt 2 mit oder 1,8 mit oder kriegt er ein bisschen mehr als 2 Jahre, was nicht mehr ausgesetzt werden kann. Je knapper über der Aussetzungsgrenze, eine Strafe festgesetzt wird, also sagen wir so 2 Jahre, 1 Monat, ne, oder 2 Jahre, 2 Monate, desto kritischer wird auch ein Revisionsgericht dann genau auf diese Strafzumessung schauen, unter dem Gesichtspunkt, wenn es 2 Monate oder 1 Monat weniger gewesen wären, hätte man ja möglicherweise noch aussetzen können. Insoweit vermischen sich da doch in, sagen wir, teilweise problematischerweise die Überlegungen und Erwägungen zur Strafhöhe und zur Aussetzungsfähigkeit.
Hatte die Verteidigung, das wäre meine Schlussfrage, eigentlich irgendeine andere Chance auf die gefährliche Körperverletzung hin zu argumentieren, weil alles andere, was mit mehr Einräumen dieses 7-Phasen-Planes zu tun gehabt hätte, doch unweigerlich in ein böses Ende für den Mandant geführt hätte, oder? Also ich habe so aus der Verteidigerperspektive mir den Fall angeguckt und habe gedacht, eigentlich ganz einfach, man muss so argumentieren, alles andere bringt ja dem Mandanten in höchstes Unglück.
Selbstverständlich. Man kann natürlich einfach sagen, das sind rein theoretische Erwägungen. Ja, das ist ein armes Würstchen, was sich da daheim vor seiner Schrankwand auf dem Sofa damit vergnügt, auf einen Zettel zu schreiben, wie er seinen Feind und Konkurrenten und so ins Jenseits befördern könnte und schreibt halt irgendwas auf. Und man wusste ja auch nicht genau, von wann das ist. Er hat es ja nicht datiert, kann ja 2 Jahre alt sein oder ein halbes Jahr. Und inzwischen können alle möglichen Dinge wieder vergessen sein. Man hat ja auch keinen Spaten bei ihm gefunden und kein Benzin und keinen Beschleuniger und lauter das Zeug, das war ja gar nicht da. Das hätte er gar nicht umsetzen können in der Wohnung oder unmittelbar dort. Ja. Und da würde natürlich jeder Verteidiger sinnvollerweise sagen, das sind rein theoretische Überlegungen, die, wie wir vorhin festgestellt haben, überhaupt nicht strafbar sind. Das könnte man selbst dann noch sagen, ehrlich gesagt, wenn da stehen würde, im unmittelbaren Fortgang soll er dann halt jetzt verbrannt oder irgendwas werden, ja, oder erschossen. Würde man ja auch sagen, ja, ist ja gar keine Pistole da. Ne? Das muss ja eine rein theoretische Überlegung sein. Das heißt, diese 7-Punkte-7-Phasen-Plan ist von der Staatsanwaltschaft und dem Gericht als belastendes Indiz gesehen worden. Und ich kann das jetzt nur spekulativ sagen, als Verteidiger hätte man gesagt, das ist ein zwar potenziell belastendes Indiz, aber da wir darüber gar nichts wissen, wie alt es ist, wie es konkret ist, geplant war, warum es gemacht wurde und so weiter, spricht das überhaupt nicht gegen. Es ist völlig unbeachtlich.
Das war unser Fall aus Altenheim. Nicht aus dem Altenheim, aus Altenheim. Danke Thomas Fischer und danke an Georg Brandl in der Regie und Gaston Weber an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben oder mir Anleitungen zum Einsatz eines Gummihammers geben wollen. Unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter kommt zu Wort.
Moin Holger, lange nichts gehört. Hier ist Torben von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur. Wir sind mit einer neuen Staffel am Start und die ist wirklich besonders. Wir widmen uns dieses Mal nämlich nur einem einzigen Fall. Es geht um ein sehr wertvolles gestohlenes Gemälde, das 1988 aus der Neuen Nationalgalerie in Berlin entwendet wurde und seitdem verschollen ist. Das ist einer der krassesten Cold Cases, die es in der Geschichte aller Kunstverbrechen gibt. Und ich sag mal so, wir haben da noch eine heiße Spur. Es wird eine sehr spannende Recherchereise von Hamburg über Berlin an einen geheimen Ort an der Ostseeküste und dann sogar noch bis nach London. Ihr solltet da auf jeden Fall mal reinhören. Alle Folgen von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf, gibt es in der ARD Audiothek. Und jetzt schöne Grüße aus Hamburg und bis bald.
Das haben wir wohl vernommen und danken für die freundliche Nachricht. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über eine adelige Zahnärztin, die ihren Mann erdrosselt hat. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.